Und wir beginnen heute unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir lesen miteinander im Hosea-Brief, Hosea 1, 1 bis 9. Ich wiederhole, Hosea-Brief 1, 1 bis 9. Ist ungefähr geschrieben worden 760 bis 722 vor Christus, also ziemlich lange und doch immer noch sehr real. Das ist Wort Gottes. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beris zur Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, also Nord- und Südreich. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Geh hin, nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter, die Blamims zur Frau. Die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm: Nenne ihn Jezreel, denn es ist noch eine kurze Zeit. Dann will ich die Blutschuld von Jezreel heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jezreels. Und sie ward abermals schwanger und sie gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Nenne sie Lo-Ruhama, bedeutet die Unbegnadigte. Denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, sondern ich will sie wegwerfen. Doch ich will mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, durch Schwert, durch Rüstung, durch Ross und Wagen. Und als sie Lo-Ruhama entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach: Nenne ihn Lo-Ami. Denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der Eure sein. Ja, lass uns erheben zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken auch für diesen Bibeltext. Wir wollen dir danken, dass du ihn jetzt durch unseren Bruder, wenn er dein Wort verkündet, dass du ihm herzlich Weisheit schenkst, es aufzudröseln, zu erklären. Und dass du es schenkst, dass dein teures Wort zu uns selber spricht und Veränderung in unserem Herzen bewirkt. Und dass du uns näher ziehen kannst, ja, das wollen wir, näher zu dir, mein Herr. Wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, Herr Jesus, auch dass wir uns heute noch wieder hier in Freiheit versammeln dürfen. Gewiss gibt es sehr viele Geschwister auch hier in Deutschland, die um deines Namens willen verfolgt werden. Das ist nicht so offensichtlich nach außen hin getragen, sondern im Verborgenen. Aber wir wollen dir danken auch für diese Geschwister, dass du ihnen herzlich beistehst, dass du ihnen hilfst in allem. Wir wollen dir danken, dass du auch die Geschwister siehst, die da oft durch schwere Lasten niedergedrückt sind und oftmals verzweifelt sind und nicht wissen, wie es ein- und ausgehen soll. Auch da wollen wir dir danken, dass du ganz nah bei uns bist. Herr, segne die Geschwister. Und gib ihnen, Herr Jesus, den Blick auf dich, noch näher, noch mehr auf dich zu schauen. Ja, das brauchen wir, Herr Jesus. Wir wollen dir auch ganz herzlich danken, lieber Heiland, auch für das Volk Israel, dass du verheißen hast, schon damals zu Abrahams Zeit. Und du siehst, wie jetzt auch die Situation ist. Du siehst alles, du weißt alles. In der ganzen Not wollen wir dich bitten, schenk, dass diese Bedrängnis, die da entstanden ist, dass trotzdem viele jetzt suchend werden nach dir, dass viele Juden zum lebendigen Glauben kommen, viele den wahren Messias erkennen, der schon bereits da ist. Herr Jesus, du kannst ihnen die Decke Mose wegnehmen, wie es auch bei uns gemacht hast. Wir wollen dich herzlich für sie bitten. Schenk, dass viele dich finden dürfen. Und besonders auch, Herr, hier in Deutschland, du siehst, Herr, der Stamm der Sodomiter breitet sich immer mehr aus, ja, wie eine Pestilenz. Wir wollen dich da ganz besonders bitten, dass du uns bewahrst, dass wir nicht angesteckt werden. Das war auch der Grund, warum du das große Gericht unter anderem auch über Sodom und Gomorra gebracht hast. Und wir wissen, das Gericht kommt wieder. Und du hast es ja in deiner Offenbarung verheißen. Und wir wollen dich bis dahin bitten, Herr, gib uns ein ernstes Wollen, ein ernstes Ziehen, ein ernstes Verlangen, dir näher, näher in dein Wort, näher zu dir zu kommen. Bitte segne auch heute den Gottesdienst, segne den Ablauf, segne dein teures Wort in unseren Herzen und erhalte weiterhin die Gemeinde, erhalte uns fest bei dir und wir danken dir dafür. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jesus und die Ehebrecherin lautet heute das Thema. Und ich lese den Text aus Johannes 8, das sind die Verse 2 bis 11. Da heißt es, früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind sie, Frau? Hat niemand dich verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich nun auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Die Überschrift habe ich der Lutherbibel entnommen, da steht nämlich Jesus und die Ehebrecherin. Und damit es auch wirklich jeder kapiert, für wen Jesus da eintritt und wen er da in Schutz nimmt, diese Frau war tatsächlich eine Sünderin, eine Frau, die schuldig geworden ist am Gesetz, an Gott, an sich selbst, an ihrem Ehemann, eine Ehebrecherin. Und trotz ihrer Sünde tritt Jesus für sie ein, so wie er das bei allen Sündern tut. Jesus liebt die Sünder, aber nicht die Sünde. Er verharmlost nichts, wir werden das gleich sehen. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, aber nicht Punkte, die den Text gliedern, sondern drei Sichtweisen auf denselben Text. Die erste Sichtweise ist die theologische Dimension Wo sind die Männer? Die zweite Sicht ist die seelsorgerliche Dimension, die Antwort Jesu. Und der dritte Punkt ist die heilsgeschichtliche Dimension, auf Stein geschrieben. Da geht es auch um geistlichen Ehebruch und da komme ich auch kurz auf die Hosea-Stellen zurück. Gehen wir es an, die theologische Dimension, wo sind die Männer? Schriftgelehrte und Pharisäer, also die Repräsentanten der Gesetzesgelehrsamkeit, die schleppen eine Ehebrecherin, die sie auf frischer Tat ertappt haben, offensichtlich zu Jesus. Jesus sitzt gerade im Tempel und gibt Unterricht. Damals hat man ja im Sitzen gelehrt. Und nun kommen diese und stellen die Frau mitten in die Mitte, heißt es hier, der Tempelhalle, also prominent zu sehen. Das ist eine Ehebrecherin. Geben sie der Öffentlichkeit preis und jetzt soll ein Exempel statuiert werden. Natürlich, formaljuristisch sind die Ankläger im Recht. Nach 3. Mose 20, Vers 10 sollen Ehebrecher, und zwar Mann und Frau steht ausdrücklich da, gesteinigt werden. Also was gibt es da noch viel zu fragen und zu diskutieren? Eindeutiger Tatbestand, auf frischer Tat ertappt, bei einem Vergehen, das nach dem Gesetz die Steinigung nach sich zieht. Was soll man da denn anders machen, als Steine in die Hand nehmen und die Frau töten? Warum also konfrontieren die Gesetzeshüter Jesu mit dieser doch so eindeutigen Sachlage? Nun, wir wissen es, ich habe es auch vorgelesen, diese Frage ist eine Fangfrage, eine Falle, die sie ihm stellen, um etwas gegen ihn vorbringen zu können. Entscheidet er sich für die konsequente Ausführung der göttlichen Gesetzesvorhaben, dann steht er ja sowieso auf Seite der Pharisäer und nicht mehr auf Seite der Sünder. Seine Glaubwürdigkeit als Freund der Sünder wäre dahin. Entscheidet sich aber Jesus gegen das Gesetz, dann würde er ja göttlichen Bestimmungen widersprechen und sie könnten ihn anklagen. Also, Jesus, was sagst du nun zu dieser juristisch doch so klaren Situation und Sachlage? Johannes hat ja in seinem Evangelium öfter so kleine Kurzkommentare drin und auch hier hat er einen im Vers 6a. Und da der Kommentar des Johannes lautet, das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Was nun, Herr Jesus, stehst du auf der Seite des göttlichen Gesetzes oder stellst du dich wie so oft auf die Seite der Sünder? Oder anders gefragt, ist bei dir Sünde immer noch Sünde oder werden bei dir alle Sünden weichgespült, dass du über alles und jedes den Mantel der Barmherzigkeit zudeckst? Jesus ignoriert zunächst diese selbstgerechten Ankläger, doch die Ankläger lassen nicht locker. Das ist übrigens immer so, wenn man bei anderen etwas ankreiden kann, was einem selbst nicht angekreidet werden kann. Wo meine Weste sauber ist und die Weste des anderen schmutzig, da ist es oft üblich, dem anderen die Schuld unter die Nase zu reiben. Dabei habe ich auch Schuld, vielleicht auf ganz anderem Gebiet. Aber haben die Ankläger vielleicht hier jemand vergessen? Könnte es sein, dass da auch ein Mann dabei war beim Ehebruch? Wo bleibt der Mann, mit dem sie Ehebruch betrieben hat? Vielleicht war er ja sogar der Verführer. Aber er war auf jeden Fall ein Ehebrecher und deshalb genauso schuldig vor dem Gesetz. Die Frau hat ja wohl nicht allein Ehebruch betrieben. Hier wird also eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. Sehen wir jetzt mal von den Pharisäern und Schriftgelehrten weg, kratzen wir jetzt mal am eigenen Kopf. Das Messen mit zweierlei Maß, kennen wir das auch? Stehen wir auch in der Gefahr, dass wir bei uns und unseren Freunden eher ein Auge zudrücken als bei anderen? Dass wir bei uns selber etwas entschuldigen, was wir bei den anderen noch lautstark verurteilen? Also ich will gar nicht davon reden, dass das in der Politik und in der Publizistik gang und gäbe ist, was beim politischen Gegner scharf verurteilt wird, wird bei den eigenen Leuten schön geredet. Aber wir sollten das nicht tun. Sünde ist Sünde, egal ob sie vom besten Freund begangen wird oder von jemand, den ich nicht leiden kann. Also warum bringen die nur die Frau? Und wo ist übrigens auch der Ehemann dieser Frau? Wer weiß, vielleicht hat er sie jeden Tag geschlagen und verprügelt. Die Frau spielt bloß eine Nebenrolle. Es geht einzig und allein um das Ziel, Jesus zu beschädigen. Also Jesus, was sagst du jetzt dazu? Jesus schweigt Stille kehrt ein, die Schriftgelehrten werden ungeduldig. Und dann fängt Jesus an, mit dem Finger auf den Boden zu schreiben, auf die Steine des Tempels, die sehr mit Staub bedeckt waren. Da konnte man auf dem Boden etwas schreiben. Er schreibt Buchstaben in den Sand. Und die Ungeduld der Umstehenden wird immer größer. Übrigens, das ist das einzige Mal, jedenfalls, das mir bekannt ist, dass Jesus, von dem, wo wir lesen, dass Jesus etwas geschrieben hat. Eben in dieser Geschichte hat Jesus etwas geschrieben. Und als die Pharisäer nicht aufhörten, ihn anzumachen, richtet er sich auf und sagt den Schlüsselsatz, der uns noch beschäftigen wird. Und er heißt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Pharisäer haben geglaubt, sie hätten Jesus in eine ausweglose Situation hineinmanövriert. Auf der einen Seite das eherne Gesetz, auf der anderen Seite steht der Freund der Zöllner und Sünder. Jetzt endlich können sie den Widerspruch in Jesu Lehre aufdecken. Und ist das nicht auch aus heutiger Sicht ein Problem? Hier habe ich die klare Antwort, nein. Und zwar, obwohl ich sagen muss, die Verurteilung des Gesetzes besteht weiterhin zu Recht. Ehebruch ist eine Sünde, eine schwere Sünde. Sünde wird nicht beschönigt und verharmlost. Und es muss auch jemand für diese Sünde bestraft werden. Aber diese Strafe hat Jesus auf sich genommen. Die Verurteilung des Gesetzes besteht zu Recht, aber die Strafe trifft nicht mehr mich, den Sünder, sondern den Sündlosen, Jesus, der auch diese Sünde getragen hat. Wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 2, und er ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Die Sünde wird nicht beschönigt und wird nicht verharmlost. Und jemand muss dafür bestraft werden, entweder ich oder du selbst, oder ein anderer hat diese Strafe auf sich genommen, und das war Jesus. Der Sünder wird verdammt, aber Jesus, der die Gnade in Anspruch nimmt, wird freigesprochen. Und Jesus sagt deshalb zu der Frau in Vers 11, ich verdamme dich nicht. Und Jesus konnte das sagen, weil er kurze Zeit danach an ihrer Stelle, an der Stelle der Sünderin, selbst verdammt wurde zum Kreuzestod. Und da hat er alle Sünden dieser Welt auf sich genommen. Er war in diesem Moment, als er am Kreuz hing, so quasi der größte Sünder. Sünde trennt übrigens von Gott immer. Auch Jesus wurde am Kreuz durch die Sünde vom Vater getrennt. Jesus klagt selbst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, warum hat er ihn denn verlassen? Weil er in diesem Moment die Sünden der ganzen Welt getragen hat und selbst zum Sünder, er der Sündlose, zum Sünder geworden ist, wegen uns. Und in Römer 1 schreibt der Apostel Paulus, jetzt gibt es kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Freigesprochen. Und dass diese Frau Jesus als Messias erkannt und anerkannt, zeigt auch ihre Anrede, Herr, also Kyrios. Jetzt ist Jesus der Herr ihres Lebens. Der zweite Punkt ist die seelsorgerliche Dimension, die Antwort Jesu an seine Feinde. In den Versen 6b bis 9 lesen wir, Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Der Satz zeigt Wirkung. Sie lassen die Steine fallen. Und dann gehen sie einer nach dem anderen. Sie kommen als aufgeheizte Menge und gehen als Einzelne. Und jetzt kommt etwas, was ich für ganz wichtig halte. Weil keiner den ersten Stein wirft, fliegt überhaupt kein Stein. Weil einer den ersten Stein fallen lässt, fallen alle Steine. Das gilt auch für uns. Und ich sage das jetzt mal mit vielen Jahren Gemeindeerfahrung mit Höhen und Tiefen. Es gibt fast nichts, was ich in der Gemeinde nicht erlebt habe. Wenn niemand als Erster über die Gemeinde schimpft, dann schimpft überhaupt niemand. Wenn jemand damit anfängt, über andere zu lästern, dann lästert überhaupt niemand. Wir haben also eine hohe Verantwortung. Wer nämlich mal anfängt, die Gemeinde zu kritisieren, der zieht immer auch andere noch nach sich. Das ist so. Das habe ich selbst schon erlebt. Er muss wissen, dass er damit auch andere ermutigt, noch teilweise viel heftigere Kritik zu üben, die weit über die ursprüngliche Kritik hinausgeht. Das heißt nicht, ich komme auch da noch kurz drauf, dass ich Fehlentwicklungen kommentarlos hinnehmen soll. Ich werde es euch noch auseinanderfieseln. Wo es um die Sünde von einzelnen Menschen geht, ist die Botschaft klipp und klar. Wir sind alle Sünder und angewiesen auf die Vergebung durch Jesus. Und ich darf keine Steine auf anderen werfen, weil ich nicht sündlos bin, weil ich selbst ein großer Sünder bin. Und ebenso klar ist, Sünde darf aber nicht beschönigt und verharmlost werden, sonst greift sie wie ein Krebsgeschwür um sich. Wenn die Gemeinde hinnimmt, dass zwei zusammenleben, ohne verheiratet zu sein, dann schafft sie Berufungsfälle, auf die sich auch andere Paare berufen, und irgendwann kriegst du das gar nicht mehr in den Griff. Wir mussten in diesem Zusammenhang, die Gemeinde Massenbach, auch mal jemand aus der Gemeinde ausschließen, Handhabung nicht abgelassen hat, die das Zusammenleben weiter fortgesetzt haben, trotz unserer Ermahnungen und unserer seelsorgerlichen Besuche. Es ist uns nicht leicht gefallen, aber es war notwendig. Hätten wir es geduldet, wäre es irgendwann, hätte es sich verbreitet wie ein Krebsgeschwür, andere hätten sich darauf berufen und die Sache wäre nicht mehr in den Griff zu kriegen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, biblische Wahrheiten müssen auch mal unterschiedlich betont werden. Wenn es um Sünde geht, dann betone ich Schriftstellen, die Sünde beim Namen nennen und verurteilen. Geht es um Sünder, der Vergebung sucht, ist die Botschaft ebenso klar. Im seelsorgerlichen Gespräch betone ich die Worte von der Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, von der Vergebungsbereitschaft Gottes, ohne die Sünde kleinzureden. Wenn die Person, die wir ausgeschlossen haben, gesagt hätte, ich bereue meine Schuld, ich beende das Zusammenleben ohne Trauschein, ja, dann hätten wir sie doch im Leben nie ausgeschlossen. Da dieses Thema von der unterschiedlichen Betonung von Schriftstellen für mich sehr wichtig ist, gehe ich noch ein bisschen ausführlicher darauf ein, ergänze es durch andere Beispiele. Ich werde jemand sagen, der durch den Alkohol gefährdet ist, betrink dich nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst dich von Gottes Geist erfüllen. Wenn aber jemand auch mit Alkohol umgehen kann, dann kann ich ihm raten, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um deines Magens willen, weil du oft krank bist. 1. Timotheus 5, Vers 23. Oder ich werde jemand ermuntern, seine Freundschaftskontakte zu nutzen für Evangelisationen. Zum Beispiel, wenn jemand, weiß ich, im Schachclub ist, dann sage ich ihm, nutz deine Kontakte, lad auch mal deine Schachbrüder ein, wenn wir Evangelisation haben, oder deine, weiß ich, Volleyballbrüder oder sonst irgendwas. Wenn ich aber sehe und zitiere dann 1. Korinther 9, Vers 22, ich bin allen alles geworden, damit ich auf diese Weise etliche rette. Das heißt, ich werde dann den Schachbrüdern ein Schachbruder, damit ich diese einladen kann zur Evangelisation zum Beispiel. Auch wenn ich sehe, da wird jemand durch seine Clique eher gefährdet, dann ist es natürlich keine gute Idee zu betonen, er soll sich da um seine Brüder kümmern, sondern dann werde ich ihm raten, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Deine Freunde sind nicht gut für dich. Da muss ich diese Stelle betonen. Und jetzt komme ich wieder zum Thema zurück. Und wenn jetzt in der Gemeinde ein Irrlehrer auftritt, dann könnte ich ja sagen, okay, ich darf ja keine Steine werfen und richten darf ich ja sowieso nicht. Ich soll auch nicht kritisieren, also lasse ich ihn gewähren. Das ist keine gute Idee. Wenn ein Irrlehrer auftritt, der macht die ganze Gemeinde kaputt. Vielmehr werde ich mich daran erinnern, dass es auch andere Bibelstellen gibt, dass ich die Geister prüfen muss. Und für Irrlehrer gibt es ja eindeutige Vorgaben in der Bibel. In der Seelsorge wiederum erinnere ich mich daran, dass ich selbst ein sündiger Mensch bin und nicht richten darf. Also, je nach Situation müssen andere Bibelstellen betont werden. Und nun war es so, als Jesus das gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Dann gehen vom Ältesten bis zum Jüngsten alle weg von Jesus und auch weg von der angeklagten Ehebrecherin aus der Tempelhalle hinaus. Der Älteste geht zuerst hinweg. Ja klar, der hat im Lauf seines langen Lebens sicherlich die meiste Schuld auf sich geladen. Vor Gott sind alle Sünder, nicht nur die Ehebrecherin. Auch die Anständigen, die Religiösen, die Gesetzeseiferer. Dabei hat Jesus kein Wort gegen das Gesetz gesagt. Er hat nicht gesagt, das Gesetz wendet ihr künftig nicht mehr an. Kein Wort. Er hat auch die Sünde der Frau überhaupt nicht beschönigt. Und wir wissen auch aus einem anderen Gespräch von Jesus mit einer Frau am Jakobsbrunnen, dass Jesus hier sehr wohl auch deren Lebenswandel angesprochen hat. Aber nicht so auf die ganz plumpe Weise, sondern ja, auf eine sehr feinfühlige Art und Weise. Aber die Sünde wurde nicht beschönigt. Die Frau wird also nicht verdammt, sondern von Jesus sozusagen freigesprochen. Und wenn sie es gekannt hätte, hätte sie dann sicher das schöne Lied gesungen, welch Glück ist's, erlöst zu sein. Erlöst von der Sünde, erlöst von der Knechtschaft. Nachher singen wir dieses Lied übrigens. Und ihr könnt es ja, das ist ja so ein Bekenntnislied, jeder kann es ja dann auch aus voller Überzeugung auch kräftig mitsingen, dass es alle hören, auch die, die am Bildschirm zusehen. Die Ankläger gehen weg, aber zugleich gehen sie leider eben auch weg vom Erlöser, der ihnen allein zur Umkehr verhelfen könnte. Schade. Und der dritte Punkt, die heilsgeschichtliche Dimension auf Stein geschrieben, nochmals unter Merkvers nach der Elberfelder: Der Sündlose unter euch soll als Erster den Stein werfen. Einer hätte den Stein werfen können. Jesus, der Sündlose. Er hat nämlich das Kriterium erfüllt. Aber seine sündlosen Hände ergreifen keinen Stein, um das Todesurteil an der Ehebrecherin zu vollziehen, sondern mit ihnen schreibt er vielmehr zweimal auf die Erde, das heißt auf die Bodenplatte der Tempelhalle. Und was hat er eigentlich geschrieben? Wir wissen es nicht. In der Fußnote meiner Bibel fand ich mal einen Hinweis auf Jeremia 17, Vers 13. Herr, du bist die einzige Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, werden vor Schande vergehen. Sie werden verschwinden wie Namen, die man in den Staub schrieb. Denn sie haben dich, die Quelle frischen Wassers, verlassen. Jesus hat womöglich, wissen tue ich es natürlich nicht, Jesus hat womöglich die Namen der anwesenden Pharisäer auf den Boden niedergeschrieben und die sind darüber sehr erschrocken, als sie ihre Namen da gelesen haben. Und sie haben Jesus tatsächlich verlassen, nicht nur im übertragenen Sinn. Wir wollen weiter fragen, welche Finger sind es, die hier auf die staubigen Bodenplatte der Säulenhalle schreiben? Es sind die Finger dessen, der damals auch die beiden Steintafeln mit den Weisungen Gottes beschrieben hat. In 2. Mose 31, 18 lesen wir: Und er gab dem Mose, als er auf dem Berg Sinai mit ihm ausgeredet hatte, die zwei Tafeln des Zeugnisses, Tafeln von Stein beschrieben mit dem Finger Jahwes. Jesus hat zweimal auf den Stein geschrieben. Auch die Gesetzestafeln wurden von Jahwe zweimal in Stein geschrieben. Die beiden ersten Tafeln hat nämlich Mose im Zorn über den Götzendienst Israels mit dem goldenen Kalb zerbrochen. Die erneut beschriebenen Tafeln wurden in der Bundeslade aufbewahrt. Eine schwere goldene Abschlussplatte hat sie bedeckt. Und diese Platte wurde auch Sühnedeckel genannt. Und zwar deshalb, weil der hohe Priester sie mit dem Blut der Opfertiere besprengt hat. Dadurch wurde diese Platte zum Schutzwall gegen alle Anklagen. Also man muss sich das so vorstellen, zwischen dem Gesetz, zwischen dem Urteil des Gesetzes und dem verurteilten Sünder steht nun die Sühneplatte, besprengt mit dem Blut des unschuldigen Sühneopfers. Und interessanterweise schreibt Paulus in Römer 3, Vers 25, ihn, also Jesus, hat Gott zum Sühnopfer, und hier benutzt Paulus das Wort, nicht für Sühnopfer, sondern für Sühnedeckel, hier steht wörtlich Sühnedeckel. Ihn hat Gott zum Sühnedeckel bestimmt. Also Jesus ist jetzt dieser Sühnedeckel, der zwischen der Verurteilung des Gesetzes und dem Sünder steht. Und das mit dem Blut hat er auch erfüllt am Kreuz. Und indem Jesus nun zweimal auf die Bodenplatte der Tempelhalle geschrieben hat, wollte er quasi sagen, ich bin es, der das Gesetz gegeben hat. Es war mein Finger, der die Gebote auf die Tafeln aus Stein geschrieben hat, darunter auch das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Kommen wir jetzt mal zur Ehebrecherin oder zum Ehebruch. Ehebruch weist heilsgeschichtlich auf den geistlichen Ehebruch des Weibes Israel im Götzendienst und im Abfall vom lebendigen Gott hin, wodurch Israel in Gottes Augen zur Hure geworden ist. Wir haben vorhin die Verse aus dem Hosea gelesen, des Propheten Hosea, der auf Gottes Befehl eine Hure heiraten musste. Diese Hure, so sagt es Gott ausdrücklich, dem Hosea, bildet das Volk Israel ab. Das Volk Israel, so sagt es Gott, ist von mir abgefallen, zur Hure geworden. Und um diese Untreue aller Welt sichtbar abzubilden, muss Hosea eine Hure heiraten. Ich vermute mal, der Hosea war alles andere als begeistert darüber, dass er den Auftrag Gottes kriegt, eine Hure zu heiraten. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, sowas zu tun. Und Gomer hat ja auch während der Ehe mit Hosea noch ihre Hurerei weiter betrieben. Aber letztlich hatte Gott ein Einsehen mit seinem Volk. Und auch mit Hosea, denn nachdem er die Gomer verstoßen hat, kehrt sie irgendwann zu ihm zurück und bleibt ihm treu. Und auch in unserer Geschichte müssen die Ankläger gegen die Hure Israels verschwinden. Gegen die Hure, damals die Ehebrecherin, aber auch im übertragenen Sinn, die Hure Israels, werden auch die Ankläger einmal verschwinden. Die beiden Ehebrecherinnen, also das Volk und auf der anderen Seite die Frau in unserer Geschichte, werden freigesprochen. Vers 11, da sprach Jesus, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und von nun an sündige nicht mehr. Jesus hat Israel mehrfach als ein ehebrecherisches Geschlecht bezeichnet, zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 39, da sagt Jesus, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und ihm wird kein Zeichen gegeben, als nur das Zeichen Jonas. Und in der Endzeit, in der wir leben, ist wieder von einer Hure die Rede. Diesmal von der Hure Babylon, von der abgefallenen Kirche, die sich mit den Regierungen, mit den Mächtigen einlässt, die gesunde Lehre dem Zeitgeist opfert, zum Beispiel bei Abtreibungen. Die redet viel von Mitmenschlichkeit, von Humanität, von Bewahrung der Schöpfung, also exakt das, was die von der Regierung sowieso immer gern hören. Ich habe mal das Programmbuch eines Kirchentages in Stuttgart, das ist vielleicht so 10 Jahre her, elektronisch ausgewertet, weil das konnte man online also abrufen. Da kam der Name über alle Namen Jesus nicht vor. Das war so ein richtiges Buch, da war ja auch immer die Veranstaltungen beschrieben. Und jedenfalls in diesem Büchlein kam Jesus nicht vor. Von Gott war schon die Rede, aber Jesus kam nicht mehr drin vor. Vor ein paar Wochen hat hier in Riedlingen ein Bruder zu dem Thema gepredigt, der Name Jesu und die Verkündigung des Evangeliums. Ich habe mir das angehört im Computer und er hat recht, der Name Jesus ist unaufgebbar für uns, der Name über aller Namen. Und wenn er heute rausgekegelt wird aus vielen, auch Kirchen, dann kann ich nur sagen, ein Evangelium ohne Jesus und eine Erlösung ohne Jesus gibt es nicht. Ich beschäftige mich ja auch immer etwas mit Liedern, die mich kennen, wissen, dass ich es mit Liedern schon immer ein bisschen habe. Schaut euch mal moderne Lieder an. Da kommt der Name Jesus in der Regel, also es gibt schon noch welche, aber deutlich seltener vor als in den vielen traditionellen Liedern. Die haben ja schon den Namen Jesus oft im Titel. Wer Jesum bei sich hat, Jesu meine Freude und so weiter. Ich will von meinem Jesus singen. Jesu geh voran. Es gibt viele Lieder, die ich jetzt aus dem Stand aufzählen konnte. Und heute heißen die Lieder eher, ja, Gott ist gut, wir singen laut, Gott ist gut. Und auch die Melodie klingt ja da bei diesem Lied jedenfalls eher wie ein indisches Mantra und weniger wie ein geistliches Lied, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Vielleicht hören jetzt welche zu, die denken, naja, der ist ja völlig konservativ und veraltet, was Liedgeschmack betrifft. Aber wie auch immer, der Name Jesu ist unaufgehbar und wenn er aus den Liedern verschwindet, ist das ein Alarmzeichen eigentlich. Und die Frage an jede Kirche und Gemeinde lautet doch letztlich, sind wir Braut Christi oder Hure Babylon? Das ist die Frage. Kommen wir nochmal zurück auf Israel. Heute steht Israel im Spannungsfeld zwischen der Anklage, also zweifach geschrieben mit Jesu Finger, auf steinernen Tafeln und dem Staub des Tempelbodens und auf der anderen Seite dem Ende der Geschichte, nämlich sündige hinfort nicht mehr. Israel ist noch nicht so weit, sündige hinfort nicht mehr, aber das wird auch noch kommen. Sie werden ihren Messias erkennen, das sagt uns das prophetische Wort, das sagt uns insbesondere auch der Apostel Paulus. Die Spannung wird also einmal aufgelöst werden und ich bin sicher, in nicht allzu ferner Zeit. Dann wird sich Christus seinem Volk Israel, das er erst aus dem Land Ägypten und 1948 aus allen Ländern dieser Erde herausgeführt hat, offenbaren als das wahre Brot des Lebens, als der wasserspendende Felsen in der Gabe des Heiligen Geistes. Und dann ist auch der Ehebruch Israels endgültig erledigt. Freigesprochen durch sein Blut, dann wird es endgültig heißen, gehe hin und sündige von nun an nicht mehr. Dann wird es sich endgültig erfüllen, du wirst nicht mehr Ehe brechen, Hosea. Dann wird die Braut Israel nicht mehr Hure sein, sondern Braut, ihrem Herrn die Treue halten und keine eigenen Wege mehr gehen. Ich schließe mit Hosea 2, Vers 21. Da sagt Gott zum Volk Israel, und ich will mich mit dir verloben, also Braut, in Ewigkeit, und ich will mich mir verloben in Gerechtigkeit und Gericht, und in Güte und Barmherzigkeit, und ich will mich mit dir verloben in Treue, und du wirst Gott erkennen. Das wünsche ich aber auch allen. Amen. Wir beten und stehen dazu auf. Ja, Herr Jesus Christus, wir müssen es bekennen, wir alle sind Sünder, wir alle haben den Tod verdient. Wir alle haben Dinge getan, die dir nicht gefallen haben. Und wir alle tun immer wieder Dinge, die dir nicht gefallen, die Sünde sind. Aber Herr Jesus Christus, wir haben dich. Du hast am Kreuz die Erlösung für uns geschaffen. Du hast unsere Sünde getragen. Du hast die Strafe auf dich genommen, die wir verdient hätten. Herr Jesus Christus, bitte schenkst, dass du uns das immer wieder zum Danken bringt und dass wir immer wieder daran denken, was du für uns auf dich genommen hast, dass du den schweren Weg ans Kreuz gegangen bist, dass du dich hast anspucken lassen, verhöhnen, schlagen, geißeln lassen, aus dem einen Grund, weil du uns liebst und weil du für uns Sünder da bist. O Herr Jesus, schenkst doch, dass wir das in Anspruch nehmen, dass wir die Vergebung suchen. Herr, wir dürfen frei leben von der Sünde, weil wir nämlich dich haben, der uns frei hält von der Strafe des Gesetzes. Und so bitte ich, segne du jeden von hier und setze auch jeden von hier zum Segen. Geh mit uns vor allem in den Alltag, schenkst, dass wir da ein Zeugnis sind von deiner Liebe und schenkst, dass da zum Ausdruck kommt, dass wir dir gehören. Durch was wir sagen, aber auch durch unseren Lebenswandel, dass die Leute es uns abspüren und abmerken, wir gehören dir, dazu hilf uns. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich auch für die Gemeinde Riedlingen, segne sie weiterhin, halte Stürme von ihr fern und wenn welche vorhanden sind, dann bring sie zur Ruhe. Du kannst Stürme stillen, wir wissen es aus deinem Wort. Und Herr Jesus Christus, so geh du mit uns in die kommende Woche und segne uns da und setze uns zum Segen. Amen.
Wunderbar, lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.